Ich freue mich, dass ich heute bei euch bin. Ihr habt mich eingeladen. Ich bedanke mich für die Einladung. Ich bin gerne in der Schweiz. Ich habe etliche Tage meiner Jugend in der Schweiz verbracht. Habe mit meiner Frau zusammen einige Lieblingsplätze im Berner Oberland erkundet. Wir haben uns auf einem der Berge dort verlobt. Als meine Eltern noch hier in der Schweiz gelebt haben, war ich gerne auch in der Schweiz und habe die Schweiz kennengelernt und schätzen gelernt. Und ich habe auch gearbeitet in der Schweiz in einem Spital. Und das waren ältere Menschen, die ich dort betreut habe. Und die waren darauf angewiesen, dass ich Schweizerdeutsch mit ihnen rede. Und so habe ich das getan. Es hat ja sonst niemand gehört. Von daher war das okay. Aber ich habe das sehr gerne gemacht und deshalb bin ich auch gerne hier. Ihr habt für den heutigen Diakonietag ein schwieriges Thema gewählt, nämlich Krankheit und Heilung. Und im Fokus steht natürlich unser Bitten um Gesundheit. Das Thema ist schon genannt worden, das heilsame Gebet, Krankheit und Heilung aus geistlicher Sicht. Und wenn wir darüber nachdenken, müssen wir ja zugeben, das ist eine sehr existenzielle Frage. Krankheit ist ein urmenschliches Problem. Es ist ein Unterbruch unserer Normalität. Und wenn Körper und Seele nicht mehr einwandfrei funktionieren, dann werden wir mit unserer eigenen Schwachheit, auch mit unserer Endlichkeit konfrontiert. Und manchmal wollen wir gar nicht darüber reden, weil es uns so depressiv macht. Und ihr habt mir Fragen geschickt im Vorfeld, die es wirklich in sich haben. Ich zitiere: Kann man Krankheit durch Gebet heilen? Kann man Wunder herbeibeten? Was sind die Gründe für unbeantwortete Gebete? Und wie ist es mit der Krankensalbung? Was ist da anders? Und aus gegebenem Anlass füge ich hier einen Disclaimer ein. Ich werde in der Zeit, die wir zur Verfügung haben, versuchen, Antworten zu finden. Aber ich befürchte, dass es auf manche Fragen diesseits der Ewigkeit keine befriedigenden Antworten gibt. Wir ringen gemeinsam um Antworten und sind uns aber bewusst, dass es da eine Spannung gibt, die wir kaum auflösen können. Ein guter Gott, der heilen kann, es aber oft nicht tut. Meine Predigt heute hat den Titel "Geh hin in Frieden, die Hilfe des Glaubens im Tal der Finsternis". Ich hätte auch titeln können "Das Licht des Glaubens im Tal der Finsternis". Ich möchte euch zu Anfang darauf hinweisen, dass Gemälde und auch Fotos von Kontrasten leben. Wenn es nicht genug Kontrast gibt, kann man auf dem Bild kaum etwas sehen. Und deshalb muss es, um helle Farben herauszuarbeiten, einen dunklen Hintergrund geben. Und das soll ein wenig als Vorwarnung dienen, weil ich werde am Anfang etwas dunkel zeichnen, aber seid gewiss, die hellen Farben kommen auch. Als ich mir in den vergangenen Wochen und Monaten Gedanken gemacht habe über dieses Thema, da ist mir klar geworden, wie komplex dieses Thema ist. Und es ist vielschichtiger, als nur zu fragen, hilft Gebet? Wir müssen auch über dieses Tal der Finsternis reden, von dem der Psalmschreiber im Psalm 23 spricht. Steht wörtlich so da: im Tal der Finsternis. Aber es soll eben nicht nur dunkel sein, wir dürfen auch Freude empfinden und über die Freude reden, die das Vertrauen zu Gott mit sich bringt. Und nicht zu vergessen, das Licht am Ende des Tunnels. Gerade Adventisten sollten nie müde werden, über dieses Licht zu reden, das eines Tages kommen wird, so dunkel und kurvig der Tunnel auch sein mag. Auch wenn das jetzt sehr düster klingt, aber ich habe euch ja gerade vorgewarnt, ich bin von kranken Menschen umgeben. Meine Frau und ich beten jeden Tag für Menschen. Und ich möchte euch heute einen Auszug aus unserer täglichen Gebetsliste geben. Da ist die Nachbarin, die uns gegenüber in einem einzelnen Haus wohnt. Sie wird dieses Jahr 90. Sie kann nicht mehr laufen. Sie sitzt in einem Rollstuhl, kann sich mit dem Rollstuhl mit Mühe durch die Wohnung bewegen. Sie wird vom Pflegedienst am Morgen aus dem Bett geholt und am Abend vom Pflegedienst wieder ins Bett gebracht. Und sie hat sich jetzt bei dem Deutschen Verein für humanes Sterben angemeldet. Nach einem halben Jahr Mitgliedschaft darf man seinem Leben selber ein Ende setzen. Das hat sie vor. Dann habe ich einen Nachbarn auf der anderen Seite, der ist 43 Jahre alt, hat große Probleme mit den Nieren, mit seiner Leber. Inzwischen hat man festgestellt, dass sein Darm perforiert ist und er lebt in großer Unsicherheit. Dann denke ich an die Mutter eines Gemeindeglieds, die unheilbar an Krebs erkrankt ist. Und die Schwägerin desselben Gemeindeglieds ist ebenfalls unheilbar an Krebs erkrankt. Ich denke an die 50-jährige Frau in unserer Gemeinde, in der ich normalerweise bin, die genetisch bedingt einen so hohen Cholesterinspiegel hat, dass sie in regelmäßigen Abständen alle paar Wochen eine Blutwäsche haben muss. Und jetzt hat man festgestellt, dass sie eine Aortaklappenstenose hat und dringend eine neue Herzklappe braucht. Das ist eine OP am offenen Herzen mit der Herz-Lungen-Maschine, die den Kreislauf übernimmt. Und ihr Mann hat mir gesagt, das ist wie Wahl zwischen Pest und Cholera, ob sie eine künstliche Klappe wählt oder eine von Tierzellen hergestellte nimmt. Beides hat große Gefahren. Ich denke an eine 40-jährige Frau in unserer Gemeinde, die Stoffwechselstörungen hat und starke Depressionen und oft nicht für ihre zwei kleinen Kinder sorgen kann, weil es nicht geht. Ich denke an eine Studierende weit weg von uns. Sie ist die Nichte eines Gemeindeglieds in unserer Gemeinde. Sie hat einen gutartigen Hirntumor, der aber inoperabel ist und der trotzdem sie behindert. Sie hat außerdem auch einen Tumor an der Nebenniere. Ich denke an einen ehemaligen Kollegen bei Hope Media, der inzwischen in Rente ist und bei dem man kurz bevor er in die Rente eintrat, Knochenmarkskrebs festgestellt hat. Es ist ein Wunder, dass er überhaupt noch lebt. Ständige Chemo. Es geht ihm jetzt einigermaßen, aber die Lebenserwartung ist gering. Ich denke an einen Freund, den ich immer wieder besuche, mit dem ich Kontakt habe, der auch nicht weit weg von uns wohnt. Seit 10 Jahren hat er Krebs. Durch die Bestrahlung, die er aufgrund der Krebstherapie bekommen hat, hat er eine Polyneuropathie, das heißt also heftige Schmerzen in den Gliedmaßen. Die Metastasen sind in seinen Knochen angelangt. Und als Neuestes hat er einen Pleuraerguss. Ein ehemaliger Kollege und auch Freund hat ebenfalls Krebs. Er lebt im Ausland und muss alle 3 Monate nach Deutschland fliegen, weil ein Eingriff an seiner Niere vorgenommen werden muss. Meine leibliche und einzige Schwester, die ich hatte, ist vor 11 Jahren mit 66 Jahren an Leberkrebs verstorben. Ich bin sicher, dass jeder von euch eine eigene Liste von Menschen hat, die unter diversen Erkrankungen leiden. Und wenn wir uns noch nicht daran gewöhnt haben, dann fragen wir uns, in was für einer Welt leben wir eigentlich? Die Antwort, die ehrliche Antwort, in einer kaputten, gebrochenen Welt. Wir hoffen, in der Rolle des bloßen Beobachters zu bleiben. Vor allem, wenn wir jung sind, dann haben wir das Privileg, Beobachter zu sein, in den meisten Fällen zumindest. Nicht, dass diese Rolle nicht schon schlimm genug wäre, wenn wir sensibel genug sind dafür, kann die Beobachterrolle sehr belastend sein, vor allem wenn es ein lieber Mensch ist, der neben uns leidet. Aber wenn wir selber betroffen sind, dann ist das nochmal etwas anderes. Drastisch ausgedrückt, eigentlich befinden wir uns in zerbombten Häusern, ohne Strom und Wasser, ohne ärztliche Versorgung. Wir sind obdachlos und warten auf den Tod. Das bringen wir so nicht zum Ausdruck, ich weiß. Wir wehren uns innerlich dagegen, so schwarz zu malen. Aber wie ich schon angedeutet habe, wenn wir die hellen Farben wirklich schätzen wollen, wenn wir das schätzen wollen, was Gott uns gibt, trotz allem, dann kommen wir nicht umhin, auch über die Finsternis zu reden. Wir haben gerade Psalm 23 gehört. Blaise Pascal, Mathematiker, Physiker, Philosoph, er hatte Tuberkulose, Magenkrebs, einen Hirninfarkt, er litt unter chronischen Schmerzen, hatte Lähmungserscheinungen, ist schließlich im Alter von 39 Jahren gestorben. Blaise Pascal hat sich zum Thema Krankheit geäußert. Das hat er gesagt oder geschrieben. Die Krankheit ist der natürliche Zustand der Christen, denn in ihr befindet man sich so, wie man eigentlich immer sein sollte, im Ertragen von Leid, beraubt der sinnlichen Freuden, frei von Leidenschaft, ohne Ehrgeiz oder Habgier und in ständiger Erwartung des Todes. Wollen wir das gerne unterschreiben? Ich glaube, wir zögern und sagen, das ist aber ein bisschen dick aufgetragen, oder? Aber trotzdem ist da ein Kern Wahrheit, oder? 1659 schrieb er das Gebet zu Gott um den rechten Gebrauch der Krankheiten. Ich habe dieses Gebet dabei. Es sind 5 eng beschriebene Seiten, 15 Bitten, die er äußert. Es ist sehr bewegend, das zu lesen, weil Blaise Pascal hat das aus seiner Not geschrieben und formuliert. Und eigentlich kommt er zu dem Schluss, ich möchte Gott bitten, meine Krankheit zu nutzen, dass ich besser werde, dass ich geläutert werde, dass ich ein anderer Mensch werde. Was erwarten wir? Wir degenerieren vom ersten Lebenstag an. Meine dritte Enkeltochter ist vor knapp 3 Wochen geboren worden. Ich habe sie im Arm gehabt. Natürlich denke ich dann nicht dran in dem Moment, dass sie schon seit dem ersten Lebenstag degeneriert. Natürlich nicht. Das würde sich ja absurd anfühlen. Und doch ist es die Wahrheit, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind. Und wir hoffen und wir beten, dass dieses Kind lange lebt und nach aller Wahrscheinlichkeit wird sie uns überleben. Aber sicher ist es nicht, weil wir Sterbende sind. Das ist der Text, den wir auch heute im Bibelgespräch erwähnt haben. Von dem Baum des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und die Oberschlauen haben dann gesagt, und die Schlange gehörte zu den Oberschlauen, die sind ja gar nicht gestorben. Doch sind sie. Es hat zwar noch lange gedauert, aber eigentlich haben sie angefangen zu sterben. Das heißt also, im Umkehrschluss, dass wir leben und gesund sind und funktionieren können, ist ein Geschenk von Gott. Ist uns das bewusst? Ja, ich weiß, wir kennen alle dieses geflügelte Wort, das immer wie so scherzhaft geäußert wird. Wenn du am Morgen aufwachst und es tut dir nichts weh, dann bist du wahrscheinlich schon tot. Ist das unsere Lebenssituation? Und wir wissen, dass selbst junge Leute manche schlimmen Dinge zu erleiden haben. Und da geht es ja nicht nur um körperliches Leid. Seelisches Leid kann manchmal noch mehr wehtun als das Körperliche. Aber jetzt kommt diese helle Farbe. Da sagt der Psalmschreiber aus persönlicher Erfahrung, und ob ich schon wanderte im Tal der Finsternis, und ja, ich bin im Tal der Finsternis, da fürchte ich doch kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich lade euch ein, einen Text zu lesen im Neuen Testament. Und zwar in Lukas 8. In Lukas Kapitel 8. Ich habe vorhin zufälligerweise mitbekommen, dass ihr schon letzte Woche diese Geschichte zumindest gehört habt und betrachtet habt. Lukas Kapitel 8. Und es ist ein Abschnitt, der von Vers 40 bis Vers 56 geht. Es geht um zwei Wunder, die hier passieren. Das eine Wunder ist das Wunder der Auferweckung eines jungen Mädchens, das auf den Tod krank ist und schließlich tatsächlich gestorben ist. Und in dieser Geschichte ist eine zweite Geschichte drin. Und um diese Geschichte geht es mir heute. Versuchen wir uns die Situation vor Augen zu führen. Da ist also eine Riesenmenschenmenge. Wo Jesus war, waren immer viele Menschen. Er hat Menschen angezogen. Er war gerne unter Menschen, weil er ihnen helfen wollte. Das ist unser Gott, mit dem wir es zu tun haben. Er wollte unter Menschen sein, er wollte ihnen helfen. Manchmal hat er sich zurückgezogen, weil er gemerkt hat, er braucht diese Pause. Er muss wieder Kraft tanken beim Vater. Aber manchmal, wir haben Berichte in den Evangelien, ist er auf die andere Seite des Sees gefahren. Und da war schon die Menschenmenge um den ganzen See rumgelaufen und haben auf ihn gewartet. Und Jesus hat sich nicht beschwert. Jesus hat sich nie beschwert. Er war da für die Menschen. Ich lese von Vers 43 an. In dieser Menge ist eine Frau, die ist krank. Seit 12 Jahren ist sie krank, und zwar so krank, dass sie in der damaligen Gesellschaft unrein war. Sie durfte an nichts mehr teilnehmen, was mit Religion zu tun hatte. Sie war ausgeschieden von den anderen. Und es ist interessant, was hier steht. Die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandt und konnte von niemandem geheilt werden. Registrieren wir, es gab Ärzte und die Leute sind zu den Ärzten gegangen, so wie wir das heute auch tun. Und es hat viel gekostet. Es gab keine Krankenversicherung. Und dann heißt es in Vers 44, diese Frau trat von hinten heran und berührte den Saum seines Gewandes. Und zugleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach, wer hat mich berührt? Und er schaut sich um und es ist eigenartig, obwohl ja so viele Menschen da waren und vielleicht gar nicht der Einzelne abschätzen konnte, ob er vielleicht zufällig Jesus berührt hat, leugnen sie es alle. Sagen, nein, 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 ich nicht, ich war es nicht. Und dann sagt Petrus, Meister, du siehst doch, das Volk ist doch da, die berühren dich doch ständig. Und Jesus sagt, nein, es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, wörtlich steht dort, ich weiß, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Diese Frau wird geheilt durch die Berührung seines Gewandes. Aber damit wir jetzt nicht auf die Idee kommen, dass durch Magie geheilt wurde, kommt es jetzt zum Folgenden. Da aber die Frau sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden war. Das ist bemerkenswert. Diese Frau ringt sich dazu durch, zuzugeben, dass sie Hilfe braucht. Und sie ist gekommen, um diese Hilfe von Jesus zu erhalten. Die Berührung hat sie geheilt. Diese Frau outet sich vor allem Volk. Etwas, was wir sehr ungerne tun. Und was sie sicherlich nicht gerne getan hat, aus gutem Grund. Ich habe es gerade erwähnt. Sie war eine Unreine. Das jetzt noch öffentlich zu bekennen, dazu gehört etwas. Und was macht Jesus? Jesus freut sich ungemein über diese persönliche Begegnung. Er möchte eine persönliche Begegnung haben. Und er sagt jetzt etwas, das geht weit über eine physische Heilung hinaus. Er sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Im Paralleltext in Markus 5 steht noch dazu, und sei gesund von deiner Plage. Mir geht es hauptsächlich um diese beiden Begriffe, die hier verwendet werden. Glaube und Friede. Was passiert, wenn ich glaube? Wenn ich glaube, dann schaffe ich es, hoffentlich mit der Hilfe Gottes, meine Zweifel beiseite zu stellen und zu vertrauen. Und wir haben ja auch die Redewendung vom Vertrauensvorschuss. Und Jesus weiß um unsere Unsicherheit. Er hat die Frau auch überhaupt nicht zurechtgewiesen. Warum bist du nicht gleich gekommen? Warum hast du nicht mit mir geredet? Nein, macht er nicht. Jesus möchte gerne die persönliche Begegnung mit uns haben. Und manchmal sind wir so unsicher bei dem, was uns bei Jesus erwartet, dass man tatsächlich von der Notwendigkeit eines Vertrauensvorschusses reden muss. Ich setze jetzt alles auf eine Karte. Ich vertraue diesem Jesus. Und wer weiß, was dann geschieht. Ich meine, wie konnte sie davon ausgehen, dass nur das Berühren seines Gewandes sie heilt? War das eine Vorstellung in ihrem Kopf? Vielleicht hilft es? Wir haben Glaube als den Glauben, der zur Erlösung dient. Wir haben aber auch diese besondere Gabe in 1. Korinther 12, die ja zwischen der Gabe gesund zu machen und der Kraft Wunder zu tun steht. Sehr, sehr interessant. Also gibt es offensichtlich auch Glauben als eine besondere Gabe, die der Geist verleiht. Und das hat es immer wieder in der Geschichte gegeben und es gibt es auch heute noch Menschen, die mit ihrem besonderen Glauben, mit ihrer besonderen Glaubensgabe anderen eine Hilfe sein können. Und eigentlich geht es beim Glauben darum, vertrauensvoll mit Gottes Wundermacht zu rechnen. Und dann ist da dieses Wort Frieden. Geh hin in Frieden. Und dieses Wort ist ein ganz besonderes Wort. Wir haben es im Hebräischen als das Wort Shalom, was ja auch in unserem Sprachgebrauch immer wieder mal vorkommt. Wir kennen dieses Wort Shalom. Wir singen darüber. Und hier bei Jesus wird deutlich, dass das das eigentliche Ziel ist. Und ich finde das sehr bedeutsam und das sollten wir registrieren und im Gedächtnis behalten, wenn wir über Krankheit und Heilung reden. Jesus geht es nie nur um körperliche Heilung. Jesus geht es nie nur um seelische Heilung. Sondern Jesus geht es um weit mehr. Jesus möchte uns für die Ewigkeit retten. Er möchte, dass wir vollständig wohl werden. Denn das ist das, was das Wort Shalom meint. Es heißt Wohlergehen, Wohlbefinden. Und wir müssen zugeben, auch wenn wir vielleicht dieses Gefühl mal hatten, dass es uns wirklich gut ging, an einem bestimmten Ort waren. Und ich kann nicht mehr erinnern, ich war immer wieder im Berner Oberland und wir haben da gesessen und haben die Aussicht genossen und der Duft der Wiesenmatten war wunderbar und wir dachten, es kann nicht mehr schöner werden. Aber du kannst am schönsten Ort dieser Welt sein und plötzlich geschieht irgendetwas, was dir dieses schöne Erlebnis verdirbt. Schon eine Mücke genügt. Das heißt also, selbst wenn wir hier die wunderbarsten Erlebnisse haben, und Instagram weiß ja ein Lied davon zu singen, wir kennen das Problem, nicht, dass Leute dahin gehen, was sie auf Insta gesehen haben und dann überlaufen sie diese Orte und die Einwohner können sich kaum zur Wehr setzen gegen diese Touristenströme, weil sie alle dieses wunderschöne Erlebnis haben wollen und Bilder machen wollen. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, das ist nicht das, was Jesus für uns vorgesehen hat. Das ist nur ein Abglanz, das ist nur ein Vorgeschmack, das ist nicht das Eigentliche. Gott will, dass es uns wirklich gut geht. Allerdings ist ihm vor allem wichtig, dass es uns geistlich gut geht. Denn unser Glaube an Jesus ist die einzige Brücke in die Ewigkeit. Und deshalb empfehle ich, dass Diakonie immer dieses Ziel im Auge behält. Es geht in erster Linie um das Seelenheil des Menschen. Das heißt nicht, dass ich die körperlichen oder die seelischen Bedürfnisse eines Menschen außer Acht lasse. Nein, nein, nein. Versteht mich nicht falsch. Aber ich sollte im Hinterkopf immer das eigentliche Ziel haben, das Jesus mit uns hat. Dass wir gerettet werden für die Ewigkeit. Das ist wichtiger, als gesund zu werden. Und ich sage das mit Bedacht, weil ich weiß, aus Erfahrung und Beobachtung, wie sehr wir uns nach Gesundheit sehnen. Und natürlich sehen wir die Heilungswunder von Jesus, als er hier auf der Erde war. Und wir wünschen uns einen solchen Heiler. Seine Verheißung an die Menschen gewesen, seine Bestätigung gewesen. Er hat ihnen gezeigt, wie es einmal sein wird. Gott weiß, dass wir in der Finsternis leben und er hat das Licht auf unseren Weg geschickt. Aber die Finsternis bleibt. Aber er ist da. Jesus hat übrigens nicht alle Kranken geheilt. gebe euch hier einige Texte, die bezeugen, dass Gott das Licht ist. In ihm ist keine Finsternis. Jesus sagt, es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, dass euch die Finsternis nicht überfalle. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finstern Lande scheint es hell. Und wir haben das Zitat in Matthäus 4, Vers 16 fast wortwörtlich übernommen. In Johannes 12, in Johannes 8, ich bin das Licht der Welt. Wer glaubt, muss nicht in der Finsternis bleiben. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Die Elberfelder sagt, es ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und dann nochmal 1. Korinther 12 sind verschiedene Gaben. Hier ein Zitat von John Wilson aus einem sehr beachtenswerten Buch, The Bible and Healing, kann ich nur empfehlen, gibt es noch im Antiquariat. Die Bedeutung der gemeinsamen semitischen Wurzel des Verbs Shalem, von der das Wort Shalom und alle damit verwandten Wörter abgeleitet sind, ist die von Ganzheit und Vollständigkeit. Im Alten Testament wird dieser Begriff verwendet, um Ganzheit, Vollständigkeit, Wohlergehen in allen Lebensbereichen zu beschreiben. Und das ist ja auch, spiegelt sich wieder in der berühmten Erklärung der Weltgesundheitsorganisation von 1946. Körperliches, geistiges, soziales Wohlbefinden, nicht nur das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Ich möchte euch dieses Zitat von Ellen White nicht vorenthalten, weil das ist mir jetzt erst aufgefallen. Im Zusammenhang mit Ostern. Jesus lag im Grab. Und Ellen White beschreibt das sehr anschaulich. Nie hatte Christus die Aufmerksamkeit der Menge so auf sich gezogen wie jetzt, als er im Grab lag. Wie gewohnt brachten die Menschen ihre Kranken und Leidenden in die Tempelhöfe und fragten, wer kann uns sagen, wo Jesus von Nazareth ist? Viele waren von weit her gekommen, um den zu finden, der Kranke geheilt und Tote auferweckt hatte. Überall hörte man den Ruf, wir wollen zu Christus, dem großen Arzt. Die Leidenden, die gekommen waren, um vom Erlöser geheilt zu werden, wurden bitter enttäuscht. Die Straßen füllten sich mit Klagenden und Kranke starben, weil die heilende Hand von Jesus sie nicht mehr berühren konnte. Ärzte wurden vergeblich um Rat gefragt. Keiner besaß die Fähigkeit des Mannes, der nun in Josefs Grab lag. Das Wehklagen der Leidenden machte Tausenden von Menschen bewusst, dass ein großes Licht die Welt verlassen hatte. Ohne Christus war es finster und schwarz auf der Erde. Viele von denen, die in den Ruf kreuzige ihn eingestimmt hatten, erkannten nun das Unheil, das über sie gekommen war. Jesus hat nicht alle Kranken geheilt. Er hat auch am Teich Bethesda nicht alle Kranken, die da lagen, geheilt. Selbst als er hier auf dieser Erde war, hat er nicht alle geheilt. In Markus 3 heißt es, er heilte viele, sodass sie über ihn herfielen, damit den anrührten, die geplagt waren. Ich kann mich noch gut erinnern, es war 2009, als die Frau eines Kollegen mit Krebs diagnostiziert wurde. Der Arzt sagte zu ihr, wenn irgendjemand das schafft, dann schaffen Sie das. Sie schafft es nicht. Es wurde zweimal nach Jakobus 5 über ihr gebetet. Sie verfiel zusehends. Und im Oktober 2009 starb sie ein halbes Jahr nach der Diagnose. Ich habe dann eine Andachtsreihe gehalten und die ist mir wieder in die Hände gefallen. Und da habe ich eine Frage gestellt. Wir hatten damals nämlich an der Schule Gebetslisten erstellt. Das heißt, es waren Listen mit Zeiten, mit Uhrzeiten und haben gesagt, ihr könnt euch da eintragen, wenn ihr beten wollt. Und das Ziel ist, dass wir lückenlos für sie beten. Und ich habe diese Listen hochgehalten, nachdem sie gestorben war. Und habe gesagt, das sind Lücken. Da sind einige Lücken in dieser Liste. Hat Gott uns deshalb nicht erhört, weil da Lücken in der Gebetsliste sind? Nein. Gott ist nicht abhängig von unseren Gebeten. Sie war die beste Freundin meiner Frau. Und sie ist nicht mehr da. Meine Schwester, die ich vorhin erwähnt habe, sie ist nicht mehr da. Ich kann sie nicht mehr besuchen, ich kann sie nicht mehr anrufen. Und es ist für alle diese Menschen gebetet worden. Jeden Tag. Warum antwortet Gott nicht? Wir sind im Tal der Finsternis. Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden. Er verlässt sich auf dich. Darum verlasst euch auf den Herrn immer da. Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Und die schönste Verheißung haben wir in Offenbarung 21. Wenn Jesus uns selber aus der Finsternis ins ewige Licht führen wird und unsere Fragen beantworten wird, die wir hier nicht beantwortet bekommen haben. Er wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Und der Tod, dieser größte Feind, diese größte Katastrophe des menschlichen Lebens, wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und was jetzt kommt, dieser letzte Satz, der kommt nicht oft vor in der Bibel, aber hier kommt er vor. Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Glaubst du das? Amen.